Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Und zwar Markus Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Wir hören das Wort Gottes. Und er, also Jesus, brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu, und sie fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben, am Anfang der Schöpfung, aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Überschrift über diesen Abschnitt in der Schlachter 2000 Übersetzung lautet: Über die Ehescheidung. Und das ist tatsächlich bei diesem Abschnitt der Blickfänger. Nicht? Überlegen wir einmal, wann schlagen wir diesen Abschnitt auf oder auch die Parallelstelle im Matthäusevangelium Kapitel 19. Die Antwort: Wenn es um das Thema Ehescheidung geht. Dem Sohn Gottes wird hier die Frage nach der Erlaubnis der Ehescheidung vorgelegt. Und der Herr geht auch darauf ein. Aber was er hier lehrt, das ist viel umfassender. Die Frage nach der Erlaubnis der Ehescheidung, die ließe sich mit einem kurzen und knappen Ja oder Nein beantworten, je nachdem. Aber Christus stellt hier das Thema der Ehescheidung in einen Bezugsrahmen. Und vor allem weist der Herr hier darauf hin, was eine Ehe ausmacht, was eine Ehe überhaupt ist. Und aus dieser Perspektive ergibt sich dann, wie wir, wie über die Ehescheidung zu urteilen ist. Und vorweg, bevor wir zu diesem ernsten Thema der Ehescheidung auch kommen, lassen Sie uns einfach einmal froh sein. einfach einmal froh darüber, dass unser Heiland die Ehescheidung nicht als ein isoliertes Thema behandelt. Nicht so machen wir das häufig. Aber Jesus geht hier hinter die Not, hinter das Elend und hinter die Sünde der Ehescheidung zurück. Er stößt gewissermaßen hindurch, hin zur Absicht, die Gott mit der Ehe hat. Und aus diesem Grund wäre es viel zu kurzsichtig, wenn wir diesen Abschnitt allein unter der Fragestellung lesen würden, was sagt er denn nun aus über die Erlaubnis von Ehescheidung und eventuell noch zum Thema Wiederheirat? Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich darauf hinweise, dass alles, was mit unserer Geschlechtlichkeit zu tun hat, also mit unserem Mannsein bzw. mit unserem Frausein, bei uns sehr, sehr tief sitzt. Namentlich während eines bestimmten Lebensabschnittes, der gar nicht so kurz ist, steht diese Thematik sehr im Vordergrund. Manche sprechen beim Thema der Sexualität, der Geschlechtlichkeit, als von dem Thema Nummer 1. So stark bestimmt es unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, all das, was wir tun. Aber auch wenn wir diese Lebensphase hinter uns gelassen haben und sich vielleicht wieder andere Themen mehr in den Vordergrund drängen, unsere Geschlechtlichkeit, sie ist und bleibt ein Thema, das uns unser ganzes Leben lang tief bestimmt. Aber gerade weil diese Thematik uns so sehr in Beschlag nimmt, gerade deswegen, ihr Lieben, wollen wir am liebsten genau in diesen Bereich niemand so gerne hineinschauen lassen. Also egal, ob wir nun alleinstehend sind und mit unserem Alleinsein, ganz vorsichtig gesagt, Probleme haben. Oder ob wir verheiratet sind und dann vor Nöten, zuweilen vor Abgründen stehen, unsere Geschlechtlichkeit, unser Mannsein bzw. unser Frausein, es bestimmt uns stark. Und dazu kommen auch die Versuchungen, die mit unserem Mann- oder Frausein zusammenhängen. Wahrlich nicht ohne Grund spricht der Herr bei den verschiedensten Gelegenheiten von uns Menschen als von einem ehebrecherischen Geschlecht. Und wenn dieses Urteil seit dem Sündenfall für sämtliche Generationen der Menschheit gilt, wie viel mehr für die unsrige? Nicht für nichts sprechen Soziologen von der heute aufwachsenden Generation als von der Generation Porno. Es ist für niemanden ein Geheimnis. Es war und es ist noch nie so einfach wie heute, an pornografisches Material heranzukommen. Ich gehe darauf jetzt nicht ein. Aber liebe Leute, es kann unsere Seele so tief vergiften, dass wir bindungs- und auch eheunfähig werden, weil wir dann eine Sicht auf das andere Geschlecht bekommen, das uns total vergiftet. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall, im Grunde brauchten die Menschen, brauchten wir alle, gerade in einer solchen Zeit, in der die Versuchungen, in der die Verführungen zum Ehebruch so weit verbreitet sind, klare und eindeutige Wegweisung. Es wäre gerade heute unbedingt notwendig, darüber Klarheit zu bekommen, wie wir unser Leben, namentlich unsere Geschlechtlichkeit, in rechter Weise leben. Also wie wir uns in rechter Weise auf die Ehe vorbereiten und danach, wie wir sie dann so führen, wie Gott, unser Schöpfer, sie will. Aber wir wissen, gerade heute ist so eine Wegweisung Mangelware. Viele von uns haben sie noch nicht einmal im Elternhaus bekommen, denn auch Eltern wissen vielfach nicht mehr oder kaum noch, was richtig oder falsch ist. Man findet sie auch nicht mehr in der Schule. Was sich heutzutage alles so als Pädagogen, das heißt, wenn man das Wort ja übersetzt, Kinderführer, was sich da so alles herumtummelt, es ist schlicht katastrophal. Aber auch durch Kirchen oder Freikirchen erhalten wir vielfach keine Orientierung, im Gegenteil. Und wenn Sie mir nicht glauben, Sie können ja einmal einen Blick in sogenannte evangelikale oder freikirchliche Jugendzeitschriften werfen. Und das, was aus der evangelischen Landeskirche zu dieser Thematik zu vernehmen ist, das spiegelt in einer geradezu schamlosen Weise nur noch den heutigen Zeitgeist wider. Um Ihnen hier nur einmal einen Einblick zu geben, wie schlimm, wie grauenhaft die Situation ist, weise ich einmal hin auf die im Jahr 2013 von der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgegebene sogenannte Orientierungshilfe, die den Titel trägt Familie neu denken. Dieses wohlgemerkt kirchliche Papier wurde unter dem Vorsitz der ehemaligen Bundesfamilienministerin Christine Bergmann verfasst. 14 Leute arbeiteten daran. Und diejenige, die vermutlich federführend war, das war die stellvertretende Vorsitzende, Frau Professor Dr. Ute Gerhardt. Ute Gerhardt hatte den ersten Lehrstuhl inne für Frauen- und Geschlechterforschung in Deutschland von 1987 bis 2004 an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und sie ist außerdem Mitbegründerin der Zeitschrift Feministische Studien. Und in dieser kirchlichen Verlautbarung werden wir darüber informiert, dass Familie nicht mehr nur aus Vater, Mutter oder Kindern besteht. Unter den Begriff der Familie fallen dann, und zwar gleichwertig, sämtliche Patchwork-Verbindungen, wie man das heute nennt, und auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Alles gleichwertig. Alles heißt Familie. Wer aber nun meint, alles sei erlaubt, der wird von diesem EKD-Papier eines anderen belehrt. Es gibt nämlich eine Lebensform, die darf es nicht mehr geben. Und das ist die sogenannte Hausfrauenehe. Unter Hausfrauenehe versteht das Papier, dass die Mutter zu Hause ist und sich um ihre Kinder kümmert. Das ist überholt. Das ist in dieser Veröffentlichung das eigentliche Feindbild. Laut diesem Orientierungspapier gehört nämlich die Erziehung der Kinder in die Kitas und in die Schulen. Der Leser erfährt noch mehr. Und da muss ich wirklich mal wörtlich zitieren, weil Sie es mir sonst nicht glauben. Es heißt hier, Ganztagsbetreuung ist die grundlegende Bedingung für das Gelingen von Familie. Das heißt nichts anderes, als wenn Vater und Mutter den ganzen Tag arbeiten und die Kinder von morgens bis abends in der Schule weilen, dann ist die grundlegende Bedingung für das Gelingen von Familie geschaffen. Auch Sexualität kommt in diesem Papier vor, aber es ist aufschlussreich wie. Auch hier zitiere ich wörtlich. Zitat: Liebe gilt als die intensivste persönliche und exklusive Beziehung zwischen zwei Menschen. Und sie wird gerade in einer erfüllten sexuellen und erotischen Beziehung auch so erfahren. Das kann sich mit der Rechtsgestalt von Ehe und Familie reiben. Das einzige Mal, wenn Sexualität vorkommt, wird uns erklärt, dass das auch also außerhalb der Ehe existieren kann, weil es sich innerhalb der Ehe reiben kann. Zum Thema Ehescheidung heißt es, auch hier zitiere ich, wenn im Scheidungsfall beide Eltern das Sorgerecht behalten, so bedeutet diese Veränderungen im Familienleben auch Verunsicherungen, insbesondere für Kinder. Ja, wir hören richtig. Die Konsequenzen einer Ehescheidung, also die vielfach aufgrund der Ehescheidung bei den Kindern auftretenden katastrophalen emotionalen Wunden und schrecklichen Traumata, werden als Verunsicherungen verharmlost. Und ausdrücklich wird abgelehnt, die Ehe als göttliche Stiftung zu sehen. Zitat: Ein normatives Verständnis der Ehe als göttliche Stiftung und eine Herleitung der traditionellen Geschlechterrollen aus der Schöpfungsordnung entspricht nicht der Breite des biblischen Zeugnisses. Ende des Zitats. Wenn man das alles so liest, wenn man das alles so hört, man kann zynisch werden. Aber Zynismus darf nicht die Reaktion auf dieses grauenhafte Papier sein. Und ich schildere Ihnen das auch nur, damit wir hier auch einmal eine Ahnung davon bekommen, womit unsere Gesellschaft heute indoktriniert wird. Ich will übrigens damit nicht behaupten, dass viele Leute diese Veröffentlichung lesen, aber ich behaupte, diese in diesem kirchlichen Dokument verbreiteten Gedanken träufeln heute pausenlos, fein dosiert, aber pausenlos über die Medien in unser Gemeinwesen. Und für viele Zeitgenossen ist das Einzige, was sie zum Thema Ehe, Ehescheidung und Familie mitbekommen. Wie auch immer, gegenüber diesen Verdrehungen und Lügen, die, wie gesagt, nicht nur in diesem EKD-Papier zu finden sind, sondern auch in freikirchlichen Veröffentlichungen, predige ich Ihnen heute Morgen die heilbringende Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und die Wortverkündigung, sie steht unter dem Thema: Die Ehe ist Gottes wunderbares Geschenk. Darum keine Ehescheidung. Und wir achten auf drei Punkte. Erstens, Ehe und Ehescheidung, ein Thema, das bei Menschen brisant ist. Markus 10, die Verse 1 und 2. Zweitens, Ehe und Ehescheidung, ein Thema, das im Wort Gottes eindeutig ist, die Verse 3 bis 8. Und drittens, Ehe und Ehescheidung, ein Thema, das für Jünger Jesu Konsequenzen hat, die Verse 9 bis 12. Also erstens, Ehe und Ehescheidung, ein Thema, das bei Menschen brisant ist. Meine Brüder und meine Schwestern, mit den Ereignissen, die in diesem Abschnitt hier geschildert werden, wechselte Jesus die Gegend, in der er wirkte. Bis dahin war der Herr vor allem in Galiläa tätig, also im Norden Israels. Und nun zog er nach Süden, in Richtung Jerusalem. Und dort wurde er dann auch gekreuzigt. Aber für diesen Gang wählte der Herr nicht den direkten Weg, das wäre durch Samaria gegangen. Vielmehr zog er den bei den Juden üblichen Weg an der Ostseite des Jordan entlang. Und dieses Gebiet, es hieß Perea, und dort regierte der König Herodes Antipas. Und dort kamen die Pharisäer erneut zu ihm. Sie hatten schon öfters mit ihm diskutiert. Man kannte sich gewissermaßen. Und die Absicht war auch klar, sie wollten ihn beseitigen. Bereits in Markus Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, dass sie sich mit den Herodianern berieten, um Jesus zu töten. Und nun stellten sie ihm die folgende Frage: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium wird noch hinzugefügt, aus jedem Grund zu entlassen. Es ging also um die Frage der Ehescheidung. Wohlgemerkt, die Frage war nicht allgemein gestellt, ist Ehescheidung erlaubt, sondern ob es einem Mann erlaubt ist, eine Frau zu scheiden. Und nicht nur das, es heißt hier ausdrücklich, dass die Pharisäer diese Frage stellten, um ihn, um Jesus zu versuchen. Es war also eine Fangfrage. Und wenn ich recht sehe, war diese Frage aus drei Gründen Ausdruck tiefster Verlogenheit. Aus drei Gründen. Erstens, in der Bibel ist diese Frage klar beantwortet. In unserer ersten Schriftlesung lasen wir einen Abschnitt aus dem Propheten Maleachi. Und dort im letzten Buch des Alten Testamentes war unzweideutig zu lesen, dass, wie hatten wir es gehört, dass Gott die Ehescheidung hasst. Maleachi 2, Vers 16. Allein von dieser einzigen Aussage her hätte jedem klar sein können, was Gottes Urteil über die Ehescheidung ist, und sicher jedem Theologen. Übrigens ist es bemerkenswert, dass der Prophet Maleachi dieses ganze Kapitel an die Priester adressiert. Ich lese nochmal Vers 1. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche euren Segen. Es waren die Priester, die nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nur noch einen sehr formalen Gottesdienst zelebrierten mit Tieropfern. Und demgegenüber hatten sie schon längst darauf verzichtet, das Wort Gottes zu lehren. Nicht? Vers 7. Die Lippen der Priester sollen Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Aber da konnte das Volk nichts mehr von diesen Priestern erwarten. Vor allem aber waren die Priester Vorreiter darin, dass sie sich von ihren eigenen Frauen scheiden ließen und sich stattdessen, man höre und staune, Priester, heidnische Frauen nahmen. Von ähnlichen Ereignissen lesen wir auch schon im Buch Esra und dann auch im Buch Nehemia. Und zur Zeit Maleachis, also etwas später, war diese Zeit erneut eingetreten. Und wie reagierte darauf das Volk? Nun, es reagierte so, wie sich ein Volk zu verhalten pflegt, wenn es keine Vorbilder hat. Einerseits verachteten die Menschen die Priester. Die Priester, sie sind verächtlich, so lasen wir in Vers 9, Maleachi 2, Vers 9, beim Volk. Gleichzeitig aber erklärten sie, was die können, das können wir schon lange. Und der Prophet Maleachi nimmt zu diesem Abfall unzweideutig Stellung. Dabei richtete er seine Botschaft vorrangig an die Priester. Was sagt er? Ihr habt Gräuel verübt. Ihr habt das Heiligtum des Herrn entweiht. Ihr habt die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Gott wird euch richten. Er wird euch ausrotten. Die Verse 11 und 12. Weiter. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen. Aber das alles hilft nichts. Denn ihr habt die Frau eurer Jugend verlassen. Die Frau deines Bundes. Und euch eine andere, eine heidnische gesucht. Und dies alles mündet in die Aussage, in die unmissverständliche Aussage: Ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, sein Priestergewand mit Frevel bedeckt, besudelt. Weiter, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Malachi 2, 16 und 17. Eines ist deutlich: Mit dieser Botschaft am Ende des Alten Testamentes war unzweideutig geklärt, wie Gott über die Ehescheidung urteilt. Aber 400 Jahre später war die Ehescheidung erneut im Volk gang und gäbe. Und zwar sowohl unter den Führern des Volkes, auch unter den Pharisäern, als auch bei den ganz normalen Menschen. Die Frage der Pharisäer war also überflüssig. Aber der zweite Grund, warum die Pharisäer die Frage nach der Erlaubnis der Ehescheidung nicht stellten, um belehrt zu werden, sondern als kalkulierte Fangfrage, das lag in Folgendem. Es war ja bekannt, was Jesus über die Ehescheidung sagte. Er hatte es in der Bergpredigt unzweideutig verkündet. Und das war so deutlich gegen den Zeitgeist gerichtet, dass es sich zweifellos herumgesprochen hatte und die Information auch zu den Pharisäern gelangt war. Aber diesen Pharisäern, denen war natürlich auch klar, dass in einem Volk, in dem die Ehescheidung gang und gäbe war, kein Prediger sich dadurch beliebt macht, wenn er verkündet, ich zitiere aus der Bergpredigt: Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Nein, Aussagen wie diese aus der Bergpredigt, die steigern bei keinem Prediger die Popularitätskurve. Menschen, die eine Ehescheidung mit häufig anschließender Wiederheirat hinter sich haben, die haben sich in dieser Frage eben eine feste Meinung gebildet. Und von daher eignete sich das Thema der Ehescheidung hervorragend dafür, Jesus vor der Volksmenge abzuwerten, ihn zu diskreditieren. Und dann gibt es noch einen dritten Grund für die Brisanz dieser Fangfrage. Vergegenwärtigen wir uns dazu bitte noch einmal, in welchem Gebiet die Pharisäer die Frage nach der Ehescheidung stellten. Es war östlich des Jordan, es war in Perea. Und das war der Regierungsbezirk von Herodes Antipas. Es lag noch nicht allzu lange zurück, dass dieser Herodes Antipas Lust auf die Frau seines Bruders Philippus bekommen hatte. Und als König konnte er es natürlich arrangieren, dass er seine Schwägerin, die Herodias auch bekam, wohl auch keineswegs so ganz gegen den Willen der Herodias. Und ziemlich genau an der Stelle, an der Jesus sich nun befand, östlich des Jordan, hatte kurz zuvor Johannes der Täufer diesen Ehebruch des Herodes Antipas an den Pranger gestellt. Er hatte dem König verkündet: Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu nehmen. Und daraufhin ließ Herodes Johannes den Täufer gefangen nehmen und wenig später köpfen. Sie kennen die Geschichte: Salome, die Tochter der Herodias, sie tanzte vor Herodes und berauscht von ihr gewährte er ihr einen Wunsch und ihre Mutter Herodias schlug dann vor, Salome solle den Kopf des Johannes des Täufers erbitten und er wurde ihr dann auch serviert. Kurzum, Jesu Stellungnahme zum Thema Ehescheidung war nicht nur überflüssig, weil das Alte Testament darüber klar war. Jesus machte sich auch mit diesem Thema beim Volk nicht gerade populär, sondern diese Thematik, drittens, war schon einmal kurz zuvor ein Grund, einen Prediger über die Klinge springen zu lassen. Das Thema der Ehescheidung war in vielfacher Weise außerordentlich brisant. Mein zweiter Punkt, Ehe und Ehescheidung, es ist ein Thema, das im Wort Gottes eindeutig ist. Aber was auch immer das Motiv der Fragesteller war, Jesus weicht der Frage nicht aus. Er geht darauf ein und er stellt an die Pharisäer eine Gegenfrage. Was hat euch Mose gelehrt? Jesus wusste natürlich, wie die Juden jener Zeit die Ehescheidung rechtfertigten. Der Vordenker für die Erlaubnis zur Ehescheidung, das war ein gewisser Rabbi Hillel. Hillel, der war ungefähr schon 20 Jahre vor diesen Ereignissen gestorben. Der hatte Folgendes gelehrt. Er hatte gelehrt, du darfst dich von deiner Frau trennen, eigentlich aus jedem Grund. Irgendwas wird dir schließlich schon einfallen. Selbstverständlich ist Ehescheidung dann erlaubt, wenn deine Frau keine Kinder bekommt. Aber auch wegen eines angebrannten Essens, wegen eines negativen Kommentars über die Schwiegermutter, wenn deine Frau einmal ihr Haar offen trägt, wenn ein anderer Mann ihre Fußknöchel erblicken kann oder wenn sie mit einem anderen Mann spricht, oder ganz einfach, wenn man eine andere Frau attraktiver findet als die eigene, dann ist Ehescheidung statthaft. Kurzum, im Blick auf die Frage nach der Ehescheidung erteilte Rabbi Hillel einen Blankoscheck. Wir wissen zum Beispiel von Josephus, einem Zeitgenossen, der ebenfalls aus priesterlichem Geschlecht stammte, dass er seine eigene Ehescheidung einmal folgendermaßen rechtfertigte. Ich zitiere, ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil ich ihr Verhalten nicht mochte. Ende des Zitats. Hillel begründete diesen Freibrief zur Ehescheidung mit einem Wort von Mose. Und zwar aus 5. Mose 24, was wir ebenfalls in der ersten Schriftlesung lasen. Und dort ist die Rede davon, dass ein Mann etwas Schändliches, etwas Schamwürdiges an seiner Frau findet und sich dann von ihr scheiden lässt. Und Hillel erklärte, was schamwürdig ist, das kann jedermann selbst entscheiden. Aber dazu ist zu sagen, das Wort Schändliches oder etwas Schamwürdiges kann keineswegs alles umfassen. Tatsächlich hat es immer etwas mit Nacktheit, mit Entblößung zu tun. Aber davon einmal abgesehen, und darum geht es mir, es geht in 5. Mose 24, 1 bis 4 überhaupt nicht um die Erlaubnis zur Ehescheidung. Es geht hier um etwas völlig anderes. Diese Verse, sie knüpfen daran an, dass Ehescheidung vorkam. Im gesamten vorderen Orient war es rechtlich statthaft, dass Ehemänner ihre Ehefrauen aus einer Laune heraus wegschicken konnten. Es war schon viel, wenn der Ehemann sie nicht einfach so entließ, sondern ihr in Gegenwart von Zeugen erklärte: Ich entlasse meine Frau, du bist nicht mehr länger meine Frau. Aber damit war da nun wirklich bei den Völkern wie den Ägyptern, den Edomitern, den Moabitern, den Sumerern, also all den Völkern drumherum, die Ehescheidung vollzogen. Die abgewiesene Frau, sie musste dann ihr Zuhause verlassen. Sie hatte häufig niemanden, an den sie sich wenden konnte. Und da das Eigentum ihrem Mann zugeordnet war, hatte sie darauf keinerlei Anspruch. Nur ihr Gewand, ihre Kleidung durfte sie mitnehmen. Und aus diesem Grund waren auch die Münzen etwa an ihrer Kopfbedeckung, ihre Ringe, ihre Juwelen, die einzig nennenswerte finanzielle Absicherung für eine solche von ihrem Mann weggesandte Frau. Bei den umliegenden Völkern war es auch denkbar, dass Männer ihre Frauen wegschicken konnten und dann wieder zurückholen konnten. Etwa wenn sich die schmutzige Wäsche im Haus stapelte oder wenn das Haus mal wieder geputzt werden musste. Und all das war die Ausgangssituation für das, was Mose hier in 5. Mose 24 schreibt. Und angesichts dieser Situation erklärt Mose im Auftrag Gottes: So darf das nicht sein. Der Mann darf nur unter der Bedingung seine Frau wegsenden, dass sie etwas sexuell Schändliches getan hat. Und ferner hat er ihr dann ein schriftliches Dokument auszuhändigen, einen Scheidebrief. Das hieß konkret, da viele damals nicht schreiben konnten, jedenfalls nicht ausreichend, um so ein Dokument ordentlich aufzusetzen, dass man dafür einen Schreiber engagieren musste. Den musste man erst finden. Der kostete Geld. Und der erzürnte Ehemann musste alles dem Schreiber erst noch erklären. Und außerdem fügte Mose noch hinzu, und das ist der einzige Befehl in diesen vier Versen: Wenn du dich von deiner Frau scheidest, dann ist das endgültig. Du darfst sie da nicht zurückholen. Mit anderen Worten, überlege dir vorher, was du tust. Es gibt hier kein Zurück. Es ist deutlich, diese Verse, sie erteilen in keiner Weise eine Erlaubnis zur Ehescheidung. Im Gegenteil. Im Vergleich zu den umliegenden Völkern werden hier Hindernisse aufgerichtet. Die Ehescheidungspraxis, sie sollte eingedämmt werden. Und genau darauf legt Jesus auch seinen Finger hier. Auf den Einwand der Pharisäer, Mose habe ja schließlich erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und also seine Frau zu entlassen, erwidert Jesus: Ausschließlich wegen der Härte eurer Herzen wurde die Ehescheidung nicht völlig verboten. Was Gott über die Ehescheidung in Wahrheit lehrt, das findet ihr aber in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift. Dort erfahren wir, was Gottes ursprünglicher Wille mit der Ehe ist, also was die Schöpfungsordnung ist. Jesus sagt: Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Das ist das Erste, was er sagt. Und dazu könnte man jetzt einwenden: Oh, das ist zwar ganz interessant, aber das sagt nichts über die Ehescheidung aus. Es sagt noch nicht einmal etwas über die Ehe aus, sondern nur, was Gott am Anfang erschaffen hat, nämlich Mann und Frau. Das trifft zu. Ja, das stimmt. Damit beginnt Jesus. Aber damit geht der Herr darauf ein, was die Voraussetzung für eine Ehe ist. Jesus lehrt hier, wodurch eine Ehe überhaupt gekennzeichnet ist. Sie ist nämlich immer eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Natürlich war das jahrhundertelang selbstverständlich. Und wahrscheinlich so selbstverständlich, dass niemand das hier aufgefallen ist, was Jesus hier zuerst sagt. Aber heute, angesichts der sogenannten Homo-Ehen, ist es eben keineswegs mehr selbstverständlich, dass die Polarität zwischen Mann und Frau die Grundlage für eine Ehe ist. Übrigens steht hier im Griechischen nicht eigentlich Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Die griechischen Worte betonen hier stark die Geschlechtlichkeit, die Polarität. Übrigens verhält es sich genauso auch in 1. Mose 1, Vers 27. Und auf diese Weise macht uns der Herr hier auf eine Spannung aufmerksam, die sich durch nahezu die gesamte Schöpfung zieht. Durch die Menschenwelt, aber auch durch die Tierwelt und durch die Pflanzenwelt. Gott hat in diese Schöpfung die Zweipoligkeit gelegt, das Männliche und das Weibliche. Und er hat es hineingelegt zu unserer Bereicherung. Sonst wäre diese Welt geradezu ein Einheitsbrei. Es gäbe keine Herausforderungen, keine Anziehung, keine Abstoßung, kein Spiel. Die Welt, sie wäre ohne diese Zweipoligkeit öder, eintöniger, langweiliger. Dies gilt für die gesamte Schöpfung, aber es gilt in erster Linie für den Menschen. Im Blick auf den Menschen wird man nämlich darauf hinweisen müssen, dass wir die Polarität benötigen, um Gott zu erkennen. Im ersten Kapitel der Bibel heißt es: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Mit anderen Worten, gerade dadurch, dass der Mensch männlich und weiblich ist, ist er Bild Gottes. Wenn ich es einmal in folgender Weise sagen darf: Der Mensch ahmt gewissermaßen, in gewisser Weise, durch seine Zweipoligkeit die Dreipoligkeit Gottes nach. Bekanntlich wurde diese Zweipoligkeit des Menschen in der Neuzeit bestritten. Der erste, der das tat in der Neuzeit, war Sigmund Freud. Er vertrat die Auffassung, dass der Mensch bisexuell ist und irgendwann sich dann entscheidet, ob er nun hetero oder homo wird. Und heute im Zeitalter der Gender-Ideologie ist die Bestreitung der Bipolarität geradezu zu einem unveräußerlichen Dogma geworden. Aber gegen solche Wahnideen stellt der Sohn Gottes hier klar: Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Und die Bipolarität zwischen einem Mann und einer Frau ist überhaupt erst die Voraussetzung für eine Ehe. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind nicht nur niemals eine Ehe, sondern sie sind Unfug, sie sind Hurerei. Mehr noch, sie sind Rebellion gegen das, was Gott der Schöpfer gemacht hat. Und erst im Anschluss an diese Klarstellung kommt Jesus dann auf die Ehe zu sprechen. Vers 7 und 8. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Bedachten wir darauf, auch hier spricht Jesus nicht ausdrücklich vom Thema der Ehescheidung. Sondern es geht jetzt um die Ehe. Und dazu greift der Herr ebenfalls auf die ersten Kapitel der Schrift zurück und er erklärt, dass zur Ehe immer drei Dinge gehören. Erstens das Verlassen von Mann und Frau. Nicht das Verlassen wird hier ausdrücklich vom Mann gesagt. Der Grund ist, für eine Frau war es selbstverständlich, dass sie bei ihrer Eheschließung das elterliche Haus verließ und in das Haus ihres Bräutigams zog. Aber auch ein Mann muss wissen, dass nun eine neue Einheit beginnt. Zweitens ist hier die Rede von Anhängen. Der Mann wird seiner Frau anhängen. Man kann auch übersetzen, er wird seiner Frau ankleben. Das Blutsband zwischen Eltern und Kindern ist sehr eng, ja. Das weiß jeder, der selbst Kinder hat. Manchmal erahnen es auch die Kinder. Aber wie eng auch immer dieses Band ist zwischen Eltern und Kindern, das Eheband ist enger. Man klebt aneinander. Die Frau am Mann und auch der Mann an der Frau. Und drittens, in einer Ehe sind Mann und Frau nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Das Ideal einer Ehe ist also nicht die harmonische Partnerschaft oder Ähnliches, sondern es ist Einheit. Die zwei werden ein Fleisch sein. Wohlgemerkt, die zwei. Eine Dritte oder ein Dritter haben darin keinen Platz. Und wenn davon die Rede ist, dass Mann und Frau hier ein Fleisch sind, dann kann es sein, dass wir vermutlich als erstes an die geschlechtliche Vereinigung denken. Ja, die gehört ganz zweifellos dazu. Aber das hebräische Verständnis ist hier durchaus umfassender. Es geht zum Beispiel auch um eine ökonomische Einheit. Die beiden ziehen von nun an einem gemeinsamen Strang. Sie sind eins in ihrem Denken, auch in ihrem Wollen und auch dann im Körperlichen. Nachdem Jesus dies grundsätzlich über die Ehe gesagt hat, kommt er dann zu dem, was das für Konsequenzen für uns hat, unser dritter Punkt. Die praktischen Konsequenzen eines rechten Verständnisses von Ehe sind: Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Einmal angenommen, die Ehe wäre eine menschliche Vereinbarung, sozusagen ein zwischenmenschlicher Vertrag. Dann gäbe es keinen Grund, warum Menschen diese Übereinkunft nicht auch wieder lösen könnten. Aber die Ehe ist eben nicht das Zusammenfügen von Menschen. Sie ist nicht eine Beziehungskiste, sondern sie ist Werk Gottes. Es ist Gott, der sagt, es ist nicht gut für einen Mann, allein zu sein. Ich will ihm eine Hilfe machen. Es ist Gott, der die Frau aus Adam schuf. Es ist Gott, der die Frau zu Adam brachte. Es ist Gott, der Ehe den Sinn gab, indem er Mann und Frau mit dem Auftrag segnete: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und es ist Gott, nicht der Mensch, der will, dass die Ehe geachtet wird. Und deswegen soll der Mensch die Ehe nicht scheiden, weil das, was Gott zusammengefügt hat, der Mensch nicht scheiden soll. Deswegen ist Ehescheidung untersagt. Aber wie wir Menschen sind, mit einer solchen Auskunft geben wir uns nicht zufrieden. Und offensichtlich waren auch die Jünger damit nicht zufrieden, denn es heißt in Vers 10, seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und Jesu Antwort ist noch einmal sehr deutlich. Wiederheirat ist nicht erlaubt, weder für den Mann, der seine Frau entlassen hat, noch für die Frau, die ihren Mann entlassen hat. Nicht in juristischer Hinsicht konnte im Römischen Reich die Initiative zur Ehescheidung sowohl vom Mann als auch von der Frau ausgehen, aber wie auch immer, Jesus sagt nein. Aber wie verhält es sich nun im Fall von Unzucht, von Ehebruch? Oder was ist mit der Herzenshärtigkeit des Menschen? Die gibt es doch auch heute. Der Mann, der die Frau brutal als Fußabtreter benutzt, sie ihrer Würde beraubt bis hin zum Ehebruch. Oder die Frau, die ihren Mann subtil verachtet, geschickt, zum Beispiel gegen die Kinder ausspielt und ihm so seine Ehre als Haupt der Familie nimmt, bis hin zum Ehebruch auch hier. Was ist dann? Gibt es denn wirklich keine Ausnahmen? Tatsächlich wird uns im Matthäus-Evangelium für die Ehescheidung eine Ausnahme genannt. Unzucht. Aber auch dazu ist zu sagen, dass das eine Kann-Bestimmung ist, keine Muss-Bestimmung. Auch bei hurerischem Ehebruch gibt es keinen Automatismus zur Ehescheidung. Es gibt kein Muss zur Ehescheidung. Es gibt immer den Weg der Vergebung. Es gibt immer einen Neuanfang. Aber auch wenn man meint, dass im Fall eines Ehebruchs eine Ehescheidung erlaubt ist, eine Wiederheirat ist nirgendwo ausdrücklich im Neuen Testament gestattet. Das ist der Grund, warum in der frühen Kirche die Wiederheirat sehr, sehr, sehr eingeschränkt wurde. Sie wurde nicht völlig ausgeschlossen, aber sehr eingeschränkt. Auch die Gemeindeordnung der Berg ist bekanntlich hier sehr einschränkend. Ich zitiere mal: Ist eine frühere Ehe des Bräutigams oder der Braut durch Scheidung gelöst worden, hat das Presbyterium die Trauung zu versagen. Punkt. Allerdings wird dann im Anschluss an diese generelle Feststellung die Möglichkeit für Ausnahmen geöffnet. Aber diese wohlgemerkt Sonderfälle setzen eine sorgfältige Prüfung durch das Presbyterium voraus und dabei schreibt die Gemeindeordnung vor, dass durch eine Wiederheirat die Glaubwürdigkeit der Wortverkündigung in der Berg, namentlich über die Ehe, keinen Schaden nimmt oder dadurch in der Gemeinde kein Ärgernis aufgerichtet wird. Und dabei bleibt es. Dabei bleibt es auch dann, wenn das Presbyterium, wie im vergangenen Jahr, vor nicht einfache Entscheidungen gestellt wurde. Halten wir eines fest. Die Ehe, sie ist Gottes wunderbares Geschenk an uns. Und danken wir Gott für diese einmalige, wunderbare, herrliche Gabe unseres Schöpfers. Amen.